Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniele und Toni.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unser Stadtbaum mit mir, Ruth Morell.
Und mir, Daniele Antoni.
Ja, hallo. Es gibt eine zweite Folge von zwei. Thema haben wir uns ausgesucht gehabt, Wetterextremen, da es auch ganz aktuell anstand. Und jetzt geht es diesmal um noch neue Wetterextremen, die wir in Zukunft und auch aktuell schon ausgesetzt sind.
Genau, wir hatten ja schon, also das letzte Mal sind wir schon auf Hitzewellen eingegangen und was das macht. Dürren, Überschwemmungen hatten wir. Aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere und die werden wir heute versuchen, so ein bisschen aufzugreifen.
Ich möchte aber gleich noch, wir hatten letztes Mal am Ende der Folge darum gebeten, wählen zu gehen. Und ich glaube, dann fangen wir gleich mit unserem Fuck-up der Woche an, damit wir das Thema abgebacken haben, oder?
Ja.
Fuck-up der Woche.
Der fette Fuck-up der Woche ist natürlich der Ausgang der Europawahl. Also jetzt ohne irgendwelche Parteien hier fördern zu wollen oder abdissen zu wollen, aber natürlich ist der Ausgang der Wahl der große Verlierer, ist die Natur, sind unsere Bäume, sind unsere Stadtbäume. Und das muss natürlich jedem klar sein, der so gewählt hat. Klar, die meisten Leute haben natürlich so gewählt, wie sie gewählt haben, weil natürlich im Fokus andere Prioritäten gewonnen haben. Aber wir sind ja ein Podcast über Bäume, Stadtbäume und natürlich für die ist der Ausgang der Wahl ganz dramatisch.
Und das auch wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahre. Ich meine, das wird ja immer erst wieder
fünf
Jahre wiedergewählt. Das heißt, klar, bestimmte Klimaziele sind festgesteckt und sind auch rechtskräftig schon verabschiedet worden. Das heißt, daran können wir jetzt eigentlich grundsätzlich nichts ändern. Die müssen auch die Parteien einhalten, die jetzt dann dazu einziehen oder mehr Stimmen bekommen haben. Und dennoch ist das natürlich einfach, werden bestimmte Themen nicht mehr dann gefördert werden oder es werden Gelder nicht mehr zur Verfügung stehen, die, wie du sagst, unsere Stadtbäume im Fokus rücken und dadurch gerade klimaangepasste Baumarten, war ja auch mal ein Podcast von uns, ein Thema, wird dann da ins Hintertreffen geraten. Dramatisch, schockierend, fuck up der Woche des Monats.
Genau, hat mich auch hart getroffen an dem Montag danach. Also da war ich wirklich, da saß ich hier und dachte mir, es kann nicht sein, dass die Leute tatsächlich so wenig auf wissenschaftliche Fakten geben, sondern wirklich wollen, dass sie ihr Leben so beibehalten oder dass einfach alles so bleibt, wie es ist, anstatt Veränderungen, notwendige Veränderungen voranzutreiben. Also das hatte mich wirklich hart getroffen. So.
Ja, ich glaube ganz viele. Dann geht es gleich weiter zum Thema Wetterextrem.
Es bleibt ja, wie es ist. Den Klimawandel kannst du nicht abwählen. Das heißt, die Erderhitzung wird weiter unsere Welt verändern, wie sich das Ganze auch auf Stadtbäume auswirkt. Und ja, da sprechen wir heute weiter drüber. Ach genau, mir ist das letzte Mal noch aufgefallen, ich hatte ein Thema vergessen. Wir hatten ja so ein bisschen über Hitze und Dürre und so gesprochen. Da hatte ich was Wichtiges vergessen, und zwar die Embolien. Und zwar, ja, wenn so ein Baum versucht, aus dem Boden Wasser zu ziehen, was ihm natürlich immer schwerer fällt, je weniger Wasser im Boden ist oder je ausgetrockneter das Ganze ist. Das sind natürlich alles physikalische Prozesse. Das heißt, der hat ja eine gewisse Saugspannung, die er da anlegt. Und das führt dazu, also wenn er mit einer sehr starken Kraft das Wasser aus dem Boden ziehen muss, dann kann es passieren, dass ein Baum Embolien kriegt. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen dann. Embolien sind eine Verstopfung von Wasserleitbahnen. Und das passiert, wenn die Saugspannung in diesem System der Bäume durch Trockenheit zu hoch ist und die Luft, die dann in diese Leitbahn gelangt, weil eben zu wenig Wasser zur Verfügung steht, die blockiert dann den Weiterfluss von Wasser und Nährstoffen. Und man sieht das dann auch in der Krone, also auch jetzt wieder für jeden, der an so einem Baum vorbeiläuft, der vielleicht in der Oberkrone so ein bisschen abgestorben ist. Da hat der Wassertransport nach oben aus irgendeinem Grund nicht mehr geklappt und häufig sind das eben auch diese Embolien, von denen ich gesprochen habe. Es führt auch manchmal zum kompletten Absterben des Baumes und es ist wie so oft von Baumart zu Baumart unterschiedlich. Ja. Ist aber natürlich relevant auch für zukünftige Baumartenwahl, nämlich Bäumen, wo man eben weiß, okay, da ist eine Tendenz zu Embolien da, muss man die natürlich auch an einem sehr trocken heißen Standort hinterfragen. Und das nur noch mal ergänzend so zur Dürre und Trockenheit, weil das hatte ich das letzte Mal nicht erwähnt.
Vielen Dank. Das war, glaube ich, ganz eindrücklich erklärt und verständnisvoll. Das heißt, was geht vor am Baum, wenn dann so Wetterextremen passieren? Was ich auch ganz spannend finde, ist auf jeden Fall das Thema Gewitter und dann entsprechend der Blitzeinschlag in Bäumen. Das ist sehr imposant. Also von Anfang bis Ende. Ich meine, manche Menschen haben vielleicht schon Videos gesehen, wie so ein Blitz in den Baum einschlägt. Aber dann auch, wenn wir Bäume sehen, die mal vom Blitz getroffen wurden, sieht das auch sehr imposant aus im Nachgang. Wenn es frisch eingeschlagen ist, aber auch mehrere Jahre rückwirkend, dann ist das auch immer noch sehr spektakulär zu sehen an einem Baum, wie so ein Blitz da einschlägt.
Bei Blitzen ist es, also das ist ja so mit eins der Dinge, die sind wirklich spannend, wenn man sich da mal näher reinliest. Also jetzt hier erstmal so den Aufruf, lest euch mal einen Blitz ein, weil es ist so ein Ultra. Also gut, ich stehe halt auf Physik so, von daher ist es für mich so ein mega krass spannendes Thema. Weil der Baum, da fängt's ja schon an, der Baum geht ja nicht kaputt durch so einen Blitzeinschlag, weil der Blitz da jetzt auf den auftrifft, sondern weil in dem Moment so eine krasse Temperatur entsteht, dass der Dampfdruck, der da zwischen Stamm und Rinde entsteht, den Baum praktisch so mehr oder weniger sprengt so. Und allein das ist schon so spannend, wenn man sich da mal genauer mit beschäftigt. Und dann gibt es ja noch so ganz viele Sachen mit Blitzen generell, die einfach super spannend. Es gibt auch so ein Blitzranking, also es nennt sich Blitzatlas und da sind irgendwie 43 Länder gerankt und Deutschland ist da auf Platz 18 von der Wahrscheinlichkeit des Blitzeinschlags und in Europa ist irgendwie Bosnien-Herzegowina ist so das Land, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist für so einen Blitzeinschlag. Und nur 10% aller Blitze, die schlagen überhaupt ein. Das heißt, natürlich hat so ein Baum, der hat natürlich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, bei so einem Blitz getroffen zu werden. Aber wenn, dann kann das natürlich sehr fatal für den werden.
Bei Gewitter, dann kommt natürlich meistens vorher erstmal diese Windstille. Dann kommt dieser krasse Wind, den wir alle kennen und dann kommen halt auch die Blitze und das Gewitter vor Ort. Und ich glaube, Wind können wir halt auch noch reden und Sturm und Orkan hatten wir zwar schon mal im Podcast eine Folge, auch hörenswert auf jeden Fall.
Ja,
können wir noch mal kurz anschneiden gleich, aber Blitze, aber schon gerade da sind, für die Bäume, du hattest das erwähnt, da der Blitz schlägt quasi in den Baum ein, weil er ja einfach den kürzesten Weg wählt und vertikal zu Boden schießt. Und wenn dann ein Baum, meistens ist es ja einfach so, die Gebäude sind zwar manchmal hoch, aber wenn es Bäume gibt in einer Wohngegend, dann sind die meistens höher und dann wird halt dadurch der Blitz zu Boden geleitet und eben, er sucht den geringsten Widerstand, dieser Blitz. Und wenn dieses Spindholz, was ja dann in dem Fall wasserführend ist mit den Wasserleitbahnen, dann wird eben dieser Baum aufgrund diesen Druckes aufgesprengt an dieser Seite, wo der Blitz dann zu Boden rauscht. Und da gibt es richtige Verfärbungen auch manchmal zu sehen, so vertikale, schwarze Rußpartikel an den Baumstämmen. Ja. Und halt einfach aufgeplatzt mit einer großen Wucht. Und selbst da, die Rindenstrukturen können auch weggesprengt werden. Das heißt, die können richtig weit wegfliegen. Dadurch, wenn man in der Nähe stehen würde, könnte man auch verletzt werden sogar davon. Aber und da sind wir schon gleich bei dem Baum. Also es kann schadet dem Baum natürlich extrem. Also wenn man sich vorstellt, dass so ein Stamm an einer Seite komplett offen liegend ist, vom Spindholz und die Rinde, die Borke, weggesprengt ist. Das ist natürlich eine große Eintrittsfläche für Sekundärschädlinge. Aber auch die Versorgungsmöglichkeit ist da nicht mehr gegeben an der Stelle. Und die Bruchsicherheit auf lange Sicht ist dann auch nicht mehr die, wie es vorher gewesen wäre. wenn da kein Blitz eingeschlagen wäre. Und da ist es ganz cool, das hatte ich auch schon mal selber durchgeführt und haben auch vielleicht manche Menschen schon gesehen, es gibt Bäume, die haben so Blitzableiter installiert.
Ja, fancy. Ich habe es schon mal an einem Mammutbaum gesehen, weil ja. Natürlich wahrscheinlich ja auch an meistens die Bäume wird es eingebaut, die natürlich sehr hoch sind und Mammutbäume sind nun mal klassisch sehr hohe Bäume. Und da habe ich es tatsächlich schon mal gesehen, ja.
Auf der Insel Mainau, da habe ich das erste Mal gesehen, da gibt es so Bergmammutbäume und da ist auch schon mal ein Blitz eingeschlagen und das ist, wie gesagt, eine fatale Folge für den Baum, aber auch oft die Baumkrone dann zum Teil, wenn die da so, ja, so abgebrochen wird so halb, dann muss die auch entnommen werden, sehr aufwendig und natürlich ein irreversibler Schaden für den Baum. Dramatisch. Um das zu vermeiden, wurde da auch gerade auf der Insel Mainau sehr kompliziert dieser Blitzableiter installiert. Das heißt, da wurde darauf geachtet, dass das optisch nicht so auffällt. Dann wurde das in der passenden Farbe gestrichen, nach einer Rahlfarbe. Und auch so installiert, dass man den relativ unaufwendig dann in der Höhe verschieben kann. Weil natürlich, ein Baum wächst ja weiter, unser Thema in der Stadt. Und man kann ihn einfach dann, ich glaube, jetzt der erste Blitzableiter damals war so 6 Meter verschiebbar. Und danach müsste man halt wieder neuen installieren. Und dann ist natürlich die nächste Sache, wenn das ein Baum ist, der in der Öffentlichkeit sehr präsent ist. Also das ist im Stadtviertel sein recht zentral, wo die Menschen sich dann auch darunter stellen, im Falle der Hagel kommt und das Gewitter kommt. Dann ist natürlich darauf zu achten, dass der Blitzableiter eben nicht am Stammfuß irgendwie abgeleitet wird, sondern halt weiter weg. Ja? Weil die Menschen stehen ja dann dort.
Sehr guter Hinweis. Gut, ja.
Das ist auch so.
Für alle, die jetzt denken, oh, ich baue hier bei mir einen ein, ja, ist unbedingt drauf zu achten.
Nicht direkt am Stamm im Boden leiten lassen, sondern sich die Leute daran drunter verstecken.
Ja. Genau. Ja, aber nochmal zu. Blitze verursachen natürlich auch Kosten. Also jetzt so klassische Schäden, die jetzt so von den Versicherern angegeben werden, die sind bei 170 bis 400 Millionen im Jahr, die so einen Blitzschäden verursachen können. Also für Bäume ist es nicht extra ausgewiesen. Aber wenn wir jetzt einen ortsbildprägenden Baum irgendwo stehen haben und die natürlich erhalten wollen, und ein Blitzschaden da ist, wo schon eine gewisse Fäule-Dynamik eventuell existent ist, dann muss dieser Fäule-Fortschritt, der muss natürlich verfolgt werden. Das heißt, du musst alle paar Jahre an so einem Baum natürlich eine eingehende Untersuchung durchführen. Das heißt, du hast auch Folgekosten durch so einen Blitzeinschlag. Das darf man auch immer nicht vergessen.
Es gibt immer so einen Spruch, also ich habe es zum Beispiel im Forst gelernt, im Forststudium, Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Im Forst. Und das ist aber ein Trugschluss. Es stimmt ja nicht, weil es ist ja ein wahnsinniger Zufall ist. Aber dazu ein Fun Fact. Fun Fact der Woche. Dass es eben bei den Buchen gar nicht so ersichtlich ist, wenn die vom Blitz getroffen werden, weil sie einfach eine wahnsinnige dünne Borke haben und der Regen dort so entspannt runterfließen kann. Und der Blitz dann auch eben auch an der äußeren Wand der Rinde der Borke herableiten kann. Und bei der Eiche ist das eben anders durch diese grobe Struktur der Borke. Es sind dann einfach diese Wasserströme unterbrochen und dadurch leitet halt dann der Blitz weiter ins Bauminnere, sage ich mal, ins Spindholz. Und dadurch wird es halt so aufgesprengt. Ja. Das heißt, man sieht es manchmal gar nicht so krass an den Buchen.
Ja, heftig. Ja, mein Fun Fact der Woche ist tatsächlich auch aus dem Bereich Forst. Also Ruth und ich sprechen uns da echt immer nicht. Ich finde es gerade schon wieder faszinierend, wie gut das passt. Letztes Mal auch schon. Ich hatte auch einen Fun Fact aus dem Bereich Forst. Und zwar, wenn wir über den Wald reden oder über Forst, dann wird ja ganz häufig im Zuge von Wetterextremen der Borkenkäfer genannt. So, und das ist auch wieder so ein Fatalismus, der sich im Klimajournalismus in der deutschen Presse zeigt. Es wird da überhaupt nicht differenziert. Das heißt, wahrscheinlich ganz viele Menschen in Deutschland denken, oh, der Borkenkäfer errafft unsere Wälder dahin. Erstens mal gibt's den Borkenkäfer, gibt's überhaupt nicht. Wir haben allein in Deutschland so um die 120 Borkenkäferarten. So im Wald sind natürlich am bekanntesten der sogenannte Buchdrucker oder Kupferstecher, haben viele mit Sicherheit schon mal gehört. Aber wir haben halt noch viel, viel mehr Borkenkäfer. So auch in der Stadt, an unseren Stadtbäumen haben wir den Eschenbastkäfer oder irgendwelche anderen Sachen. Das heißt, wir müssen dringend aufhören, immer solche Schlagwörter zu verwenden, weil da ist noch so viel Wissen hinten dran und es wird immer von der Presse gar nicht aufgegriffen. Wir haben tatsächlich über 120 Arten davon und die sind tatsächlich auch nicht dafür verantwortlich, dass unsere Wälder sterben, sondern das hat vorrangig mit dem Klimawandel zu tun, weil es sind alle Bäume betroffen. Da gab es kürzlich auch eine sehr interessante Studie dazu. Und zwar war das der Parkschadensbericht von der TU Berlin war der, der läuft auch noch. Und das ist eine Zustandserfassung der Schäden an Gehölzen, die infolge des Klimawandels entstanden sind. Die haben sich diverse Parkanlagen in Deutschland angeguckt, historische Parkanlagen. Und da sind eben auch 59% der Bäume beeinträchtigt, obwohl da keine Fichten stehen. So, das heißt ja immer, oh ja, die böse Forstwirtschaft, alle Fichten und so. Nee, unseren Bäumen geht es allen schlecht. Und der Borkenkäfer, es gibt 120 Arten davon, nicht nur
eine ganze Menge.
Käfer. Ja.
Und noch nicht geschützt.
Was? Wo?
Die sind noch nicht geschützt.
Die Borkenkäfer?
Ja. Das war letztens bei der Exkursion, hatten nur die Leute gefragt, ob es mal so weit kommen würde, dass die geschützt werden würden auf einer roten Liste.
Ach komm.
Aber.
Ja, okay, man weiß es nicht, weil auch da gibt es mit Sicherheit Arten, die vom Aussterben bedroht sind.
Eben,
ja. Weil Borkenkäfer erfüllen ja einfach eine super wichtige Funktion im Ökosystem. Die sind ja dazu da, das alles zu regulieren. Und momentan haben wir halt unfassbar viele Problematiken und die versuchen ja nur dem Herr zu werden so und die bekommen von der Presse dann immer eins übergezogen, so, der böse Borkenkäfer, mir tun die echt leid, also das ist so ein Insektenbashing irgendwie, also geht eigentlich gar nicht, also bitte liebe Journalisten und Journalistinnen, bitte seid hier pointierter. Ja, was haben wir denn noch? Ich glaube, Frost ist noch, also war zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es dieses Frühjahr ein Riesenthema. Hat zu Frost
ja,
an deinen
Spätfrost,
Bäumen?
Spätfrost.
Ja, Spätfrost, genau. Das ist ja so eine Art falscher Frühling. Das heißt, durch den Klimawandel treiben viele Baumarten früher aus. Und es hat nichts damit zu tun, dass da Bäume mutiger sind oder ein Baum schüchterner ist oder so. Es hat unter anderem, also es gibt erstmal im Holz sind Riesenunterschiede, so ringporige Baumarten, Eiche, Walnuss, die treiben sowieso erst später aus als zerstreutporige, wie jetzt zum Beispiel Buche, die du vorhin genannt hattest. Mhm. Dann hat es aber natürlich auch noch damit zu tun, wie die Temperatur ist. Das heißt, wenn es frühzeitig warm ist, werden Bäume eben dazu angeregt, früher auszutreiben. Und das ist auch von Baumart zu Baumart innerhalb einer Art unterschiedlich, weil je nach Standort, je nach Bodenverfügbarkeit oder was eben an Nährstoffen im Boden da ist, gibt es da nochmal andere Sachen. Aber generell wird es einfach durch die Temperatur gesteuert. Und wenn es früh warm ist, treiben Bäume früher aus. Und wenn es dann spät nochmal Frost gibt, dann trifft dieser Frost eben auf die fertigen Blätter oder auch, wie der Wirtschaftsfaktor, das hatten wir das letzte Mal auch, trifft auch schon auf fertige Blüten. Das heißt, durch Frost entstehen uns auch wieder Ernteverluste, monetäre Verluste in Bezug auf Obst oder auch auf andere Sachen.
Genau.
Und deswegen ist Frost auch noch ein ernstzunehmendes Wetterextrem.
Bestimmte Insekten können dann auch nicht mehr ihre Nahrung finden, wenn dann eben die Blüten nicht vorhanden sind.
Genau, das sterben. Sind so Misfits, das heißt, das passt dann auch alles nicht mehr zusammen. Ja.
Das war diesmal bei uns extrem, also es ist unterschiedlich, es gibt bestimmte Baumarten, die da natürlich empfindlicher sind als andere. Bei Walnuss war das ganz viel zu sehen und generell bei jüngeren Bäumen, die eben noch nicht sich so angepasst haben am Standort und eben so viel Reserven haben, damit umzugehen. Und dann ist natürlich die Frage, ob sie noch ein zweites Mal austreiben oder nicht. Genau, und dann haben die einfach manchmal noch die Möglichkeit, die Bäume, wenn sie einmal einen Frostschaden haben, das sieht manchmal so auch aus, als ob sie von bestimmten Insekten befallen sind, verwelkt, sieht es aus.
Ja, ich finde, es sieht da fast schon aus wie verbrannt manchmal. Ja, also es wird so richtig schwarz ja. Und krökelt so vor sich hin einfach. Ja,
da sind viele ganz unsicher und wissen gar nicht, woher das kommt. Und wie gesagt, es kann auch schon mal wirklich dann häufig sein, dass dann die Bäume noch ein zweites Mal austreiben und nochmal Gas geben. Das ist unterschiedlich natürlich von Standort abhängig, wie du gesagt hast, oder auch von Baumart.
Und ja, ja, und von Jahr zu Jahr auch noch. Ich hatte jetzt lang, also ich kann mich nicht an den letzten Spätfrost erinnern, hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Das heißt, es war jetzt lange kein Spätfrostjahr mehr sozusagen.
Aber diesmal war es bei uns auch recht, also recht spät und auch lange. Es war wirklich nochmal eine ganze Woche, wo es dann wirklich 0 und minus 1, 2 nachts wurde. Ja. Und das ist dann halt einfach auch nochmal wahnsinnig lange die Zeit für die Pflanzen, die es aushalten müssen. Ne? Und dann wurde es tagsüber auch nicht warm und dann war es auch so nass. Das war einfach eine schlechte Kombi.
Ja, also über Instagram hatte mich eine Landschaftsarchitektin, glaube ich, angeschrieben aus Berlin und die meinte, die hätten gerade so Untersuchungen laufen und die hätten das fast nur an fiederblättrigen Baumarten wahrgenommen und das deckte sich tatsächlich auch aus meinen Beobachtungen hier. Das heißt, ich hatte es überraschenderweise an Robinie, das heißt, die waren komplett erfroren. Die Walnüsse, wie du beschrieben hast, auch. Also die sahen hier bei uns, da waren wirklich die kompletten Bäume von oben bis unten abgefroren. Es waren Trauerspiele. Die hatten auch unfassbar lang. Also das dauert auch, ist auch von Baumart zu Baumart unterschiedlich. Also nicht nur, wie die das verkraften, sondern auch, wie lange die brauchen, um das zu kompensieren. Also ich glaube, die standen hier 4 Wochen oder sogar 5 Wochen standen die ohne Laub da, bis die wieder aus Proventivknospen neu ausgetrieben hatten. Und das sind natürlich Kraftreserven, die so ein Baum da aufbringen muss. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Ja, und so fiederblättrigen, selbst mein Götterbaum hier, den ich habe ja so ein Testobjekt, der ist übrigens wieder ausgetrieben. Gut, und ich hatte den letztes Jahr gekappt, als sie hier war, weil der Nachbar halt Stress gemacht hatte. So. Und das Ding ist, also ich muss da mal Fotos zeigen, das ist größer als vorher. So.
Na klar, logischerweise, Kapo, weißt du ja,
hat schon den Beton unten gesprengt, weil ich habe es ja extra als Testobjekt so. Das heißt, der ganze Beton ist schon hochgedrückt. Und selbst der hat richtig krasse Frosterscheinungen, aber tatsächlich nur an so einem kleinen Trieb, so im Gegensatz, stimmt, eine Feige habe ich noch im Garten, die hat auch übel ausgesehen.
Ja, wir haben unsere Feige abgedeckt. Also das ist natürlich dann auch dann das Schöne, wenn man Bäume hat, mehrere Bäume in einer Allee oder jungen Bäume, die ein bisschen mehr beschattet werden von anderen Bäumen, dann sind die natürlich geschützt, dann haben die ein anderes Mikroklima und sind nicht dieser Kälte so ausgesetzt. Aber klar, ansonsten im Garten kann man schon mal was abdecken, dann für eine Woche.
Naja, klar. Ja, ich habe ja hier, das sind ja eher so meine, ich gucke, wie sich alles entwickelt, Bäume, die ich im Garten habe, weil wir hier keine Möglichkeiten haben, aber war schon wirklich krass, das zu sehen, wie manche Bäume da sich echt schwer getan haben, weil die sind ja geschwächt, hatten wir in der Folge vorher auch. Die Bäume sind aktuell dauerhaft mit irgendwas geschwächt und diese Spätfröste müssen wir ganz klar so sagen. Letzte Woche hatten wir uns noch lustig gemacht, so von wegen, ja, das gab's doch schon immer. Also Spätfröste müssen wir ganz klar sagen, gab's schon immer und es war schon immer ein hohes Risiko für Laubbäume und deswegen haben die da aber evolutionäre Strategien einfach entwickelt. So, aber wenn eben sowas häufig passiert oder wenn noch andere Extreme dazukommen und die Bäume im Dauerstress sind, so letztes Jahr hatten sie Trockenheit, das Jahr davor auch und Dürre, so und jetzt kommt dieses Jahr noch der Frost dazu, da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Summe all dieser Dinge den Baum nachhaltig beeinflusst. So, und da haben wir eben noch keine wirklich konkreten Langzeitergebnisse dazu. Was klar ist, das fand ich ganz spannend, das war eine Untersuchung, dass Blätter, die neu gebildet werden, die haben also je nach Baumart mal wieder, die haben einen höheren Chlorophyllgehalt. Das heißt, die Bäume, die stellen sich schon darauf ein und bilden einfach leistungsstärkere Blätter, die praktisch mehr Chlorophyll produzieren.
Um das quasi zu kompensieren. Ja. Die Natur ist schon verrückt. Und da denke ich trotzdem, es wird so spannend, weil dieser, wie du gesagt hast, typische Spätfrost, der immer wieder kommen wird, den es auch schon immer gab, ist natürlich dann im Verhältnis mit den ganz anderen Wetterextremen, die jetzt erst aufkommen, nochmal wahnsinnig krass im Verhältnis zu setzen, was das dann für die Bäume bedeutet. Da würde ich sagen, können wir gleich weitergehen ins nächste Wetterextrem. Oder möchtest du noch was sagen zu Spätfrost? Oder
nee, Frost? nee, alles fein. Ich bin
Frost. Da gibt es auch Frostrisse, fällt mir gerade noch ein. Manchmal sieht man das auch. Ja. Das kann man manchmal schlecht unterscheiden, wenn man Baumkontrollen macht. Ja. Wie die Menschen, die Baumkontrollen machen. Es gibt ja immer so diese schönen an den Stämmen der jungen Bäume so aufgeplatzte Rinnenstrukturen. Und das kann natürlich Sonnenbrand ganz häufig sein, weil in den Baumschulen die Bäume ja sehr beschattet stehen und eng stehen. Und wenn sie dann frei rausgepflanzt werden an Straßenbegleitgrün, Muster, dann haben sie da meistens, wenn man da keine Matte drum spannt oder dergleichen, dann werden, oder nicht, man kann sie auch streichen, dann platzen die so auf von Hitzeeinstrahlung, Sonneneinstrahlung, aber Frostrisse können fast das gleiche Bild hervorrufen an den jungen Stämmen, dass die dann da so aufplatzen.
Und dann ist das auch natürlich. Unbedingt da auch noch was gegen Frost am Baum installieren. Und wenn noch kein Hitzeschutz dran ist, dann, also es ist für beides. Also sowohl dieser Weißanstrich als auch diese Bambusmatten gehen bei beiden gut. Bei den Bambusmatten habe ich jetzt schon gehört, also da muss natürlich trotzdem eine ausreichende Luftzirkulation gegeben sein. Da muss man drauf achten. Aber das sollte unbedingt für unsere Bäume am Baum existent sein.
Und auch für die privaten Menschen, die hier zuhören, ja, die jetzt nicht Baumkontrollen leisten oder Baumpflegearbeiten durchführen, aber es ist doch immer wieder ganz häufig in den Privatgärten zu sehen. Die bekommen dann einen schönen Baum hingepflanzt und dann geht die Gärtnerin und dann haben wir diese Schäden von Sonneneinstrahlung und Frost. Das ist nämlich wirklich auch ganz häufig, dass Leute mich anrufen und dann ist meistens meine Antwort, tut mir leid, da kann man nichts mehr machen, dann kann man eigentlich fällen, aus dem wird nichts mehr. Und das ist schon
hätte
echt
prophylaktisch
bitter.
Geschehen müssen.
Das ist dann zu spät, wenn dann erstmal so ein Längsriss drin ist.
Ja, was haben wir noch für ein Wetterextrem?
Es gibt dann ja auf jeden Fall noch Wind oder Hagel. Hagel ist natürlich auch
vorhanden. Ja, stimmt, Wind und Hagel. Ja, Hagel war ganz spannend, als wir in Augsburg zu den Deutschen Baumpflegetagen waren. Da hatten mir viele der Baumpfleger, die dort vor Ort tätig waren, Augsburger Baumpflege zum Beispiel, der hatte mir erzählt, dass die im Jahr zuvor so krasse Hagelschäden hatten, dass die Bäume nur halbseitig ausgetrieben sind.
Bei mir war das beim Hagel auch da in der Platanenallee war das so krass. Die waren komplett durchlöchert. Also wenn man dann durch die Platanenallee im Frühjahr gelaufen ist oder im Frühsommer, dann war das richtig Licht, also als ob die so Schütter gewesen wären. Die waren mega löchrig, weil der Hagel da so durch die großen Blätter einfach durchballert. Aber es ist am Ende alles gut gegangen. Einige haben nochmal ausgetrieben, dann sogar nochmal mit dem Stress. Aber jetzt im Jahr darauf war dann wieder alles entspannt normal. Vom Austrieb.
Optisch zumindest. Also optisch, das ist halt immer das Fatale. Wir sehen ja nicht, wir sehen nur so dieser olle Spruch auch nach Kappung. Ah ja, der kommt ja wieder, weißt du, wie ich den Spruch hasse. Klar, ein Baum kommt immer wieder. Der hat Mechanismen, der hat Präventivknospen, der hat, weiß ich nicht, Stockaustriebe, Stammaustriebe. Irgendwas lässt er sich immer einfallen, um irgendein Problem zu kompensieren. Aber natürlich geht es darum, das zu verhindern. Und wir wollen ja auch nicht, dass ein Baum seine komplette Kraftreserven aufbraucht, weil es schlägt sich im Endeffekt wieder in der Vitalität wieder, die wiederum in den Ökosystemdienstleistungen so. Und das schlägt sich wiederum auf uns. Also es ist ja so ein Kreislauf. Und das vergessen wir immer, wenn wir auf so einen Baum drauf gucken. Wir sehen nur wieder, ach, der kommt ja gerade wieder. So, aber nee, es hat einen riesen Rattenschwanz hinten dran, was in dem Baum physiologisch vor sich geht. Und
definitiv. Und dann gibt es auch immer noch Sachen, die man gar nicht so gleich erkennt, gerade bei Hagel. Das sind ja doch dann gerade auch bei Platanen oder dünnborkigen Bäumen, dass da halt einfach die Rindenbilder so stark geschädigt werden, dass es offene Rindenfelder gibt, die dann halt erstmal der Baum wieder überwachsen muss. Das ist natürlich extrem enorm anstrengend, vor allem wenn dann noch die Blattmasse fehlt zudem. Und dann gibt es aber, mir gab es damals, ich vor 6, 7 Jahren, als es mal so krasses Hagelvorkommen gab, da waren die Kiefern so beeinträchtigt und die wurden auch alle richtig schlecht. Also 2, 3 Jahre danach kam das erst visuell so zum Vorschein. Aber das war auf jeden Fall ganz markant, dass die Kiefer darunter gelitten hatte, unter diesem massiven Hagel. Einschlag.
Ja, krass. Ja, und ich zu der Rinde wollte ich gerade noch was sagen, beziehungsweise zu der Borke. Ich habe zwei Kunden, das sind Golfplatzbetreiber. Und da sieht man das halt auch. Da gibt es Bäume, wenn die sehr prägnant auf dem Grün stehen oder daneben. Und dann wird ja mit einer dollen Wucht, landet der Ball, wenn es nicht gut läuft, eben auf der Borke. Und dann sieht man diese Einschläge eben auch. Und solche Kraftentladungen dann auf der Rinde, die können dann sehr hohen Schaden anrichten, wenn die Hagelkörner dann eben auch diese Kraft, eben mit dieser Kraft dort drauf treffen. Dann kann das schon auch zu, ja, wie du sagtest, an dünnborkigen Bäumen eben zu Schäden führen. Das muss man da auch immer mitdenken, finde ich.
Einen runden Blick darauf zu haben, das Ganze zu sehen, was aber schwer ist natürlich. Vor allem, wenn man kommt auch als Baumkontrolleurin mehrere Jahre später und man sieht halt einfach eine schlechte Vitalität, dann ist das natürlich, das hattest du letztes Mal auch gesagt, immer sehr regional. Was ist da vorgekommen? Ne? Was war in den letzten 2-3 Jahren? Wie viel Wasserniederschlag? Was für Hagelschäden oder dergleichen? Das weiß man oft nicht. Da kann man nur immer noch dann natürlich dokumentieren, was ist vorhanden an dem Baum, was nicht. Aber die Ursache, und dann ist es natürlich immer schwer, wenn man die Ursache nicht kennt, kann man schlecht in die Zukunft schauen, wie wird sich der Baum entwickeln, weil man natürlich nicht weiß, woran liegt es jetzt? Gab es hier eine Baustelle? Wurden Wurzeln abgegraben? Fehlen hier einfach Wurzeln, die den Baum versorgen? Oder gibt es hier eben andere Problematiken durch Leitbahnen am Baum, im Splintholz, die durch Hagel geschädigt wurden?
Ja, es ist halt multifaktoriell und das soll das, was wir euch hier versuchen zu vermitteln, glaube ich, auch wiedergeben. Wir haben so viele Wetterextreme, mit denen unsere Bäume zurechtkommen müssen. Und vielleicht eins gesehen von denen ist schon schlimm, aber wir haben ja so viele, die alle auf unsere Bäume einprasseln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da macht es eben die Menge, die Häufigkeit und dass sich die Bäume da eben nicht anpassen können.
Nächstes Wetterextrem. Nehmen wir Wind oder Orkan.
Ja, Wind. Da hatten wir ja schon eine Folge. Also ich fand die Folge sehr gut, weil die für jeden was dabei hatte. Weil manche unserer Folgen, da finde ich, okay, da haben jetzt, können jetzt eher die Experten und Expertinnen was draus mitnehmen. Manche sind ja eher so für einen Laien oder für einfach naturbegeisterte Menschen. Aber die Wind- und Sturmfolge, die fand ich so spannend, weil ich finde, die haben wir so rund hinbekommen, da war für jeden was dabei. So. Und die fand ich, also da möchte ich jetzt explizit nochmal drauf hinweisen, weil die echt gut geworden ist und aber ja, es wird ein großes Problem werden, glaube ich. Weil
ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich überlege gerade und ich muss sagen, wir haben ja schon ein paar Folgen und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, was ich da drin gesagt habe, was
nicht. Das ist ja, ich weiß auch nicht mehr was, ich weiß nur noch das, weil ich höre die immer und dann speichere ich mir immer ab, okay, gelungene Folge, nicht so gelungen, das kannst du nächstes Mal verbessern oder so. Und bei der hatte ich so ein wohliges Gefühl, so, haben wir super hinbekommen, so weiß ich aber nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr explizit was, aber ich dachte mir noch, die war echt gut. So.
Okay, dann machen wir einen kurzen Abriss für die Menschen, die jetzt hier gerade neu dazugestoßen sind und trotzdem was wissen wollen über Wind.
Ja, ja.
Und da gibt es natürlich erstmal die Frage, wann ist der Wind und der Orkan, der auf den Baum trifft? Ist das im Sommer im belaubten Zustand von Laubbäumen oder eben im Winter, wenn die Bäume eben kein Laub tragen?
Ja.
Dann kann der Wind so schön durchpfeifen und der Baum ist dann eher ein bisschen entspannt und nimmt nicht so viel Windlast in der Krone auf, die der
so
Baum
ein
dann abträgt.
Also muss man sich dann so vorstellen,
genau,
so ein Pendel, wie schnell das in Schwingung gerät und dann ist natürlich der Hebelarm unten, der Gerät, ist da natürlich eine andere Krafteinwirkung, wenn da Laub dran ist und du sagtest gerade Sommer, das ist ja auch eine Auswirkung des Klimawandels, die Bäume sind immer länger belaubt, noch im Herbst hinein, das heißt die Stürme, die ja meistens im Herbst sind, früher trafen die auf Bäume, wo weniger Laub drin war oder vielleicht auch manchmal gar kein Laub mehr. Und heute, durch den Klimawandel, sind die Bäume eben länger belaubt. Und wir haben dann diese Extremwetter oder diese Stürme dann zu einer Zeit, wo die noch richtig fatal werden können.
Oder die Stürme verschieben sich auch. Oder durch die eben krasseren verschiedenen Hitzeperioden gibt es einfach auch mehr Stürme und Orkane im Sommer. Zumindest auch Gewitter und Blitzeinschläge haben schon zugenommen in bestimmten Regionen und werden das auch weiterhin tun. Das heißt, ein Blitzeinschlag wird wahrscheinlicher und eben auch ein Sturm im Sommer wird wahrscheinlicher in Zukunft, dass es den Extrem gibt im belaubten Zustand. Das ist natürlich dann eine doppelte Belastung für den Baum, wenn der Sturm ist ja eh schon belastend und dann noch belaubten Zustand, dann gibt es einfach halt eine höhere Last, die der Baum abtragen muss über den Stamm in die Wurzeln hinein. Genau, und das ist einfach ganz oft dann eben der Versagungspunkt des Baumes, wenn er das nicht im elastischen Bereich abtragen kann, sondern eben im plastischen Bereich und dann zum Versagen gerät und dann ganz, wie wir es sehen und kennen, auf den Straßen, auf den Bahnschienen, die Bäume liegen. Ja, das wird mehr. Und dann finde ich immer ganz interessant, ist, dass die Gutachtenden, so wie wir und Sachverständigen, ja auch die Verantwortung übernehmen. Und die Verantwortung ist halt einfach nur bis, was heißt nur, aber schon ganz schön hoch, bis Orkangeschwindigkeit. Das heißt, bis also ab 120 km/h kann ich sagen, kann ich vielleicht ruhiger schlafen. Aber ist ja Quatsch. Selbst da muss man gucken, dass man die Arbeit richtig und fachlich korrekt durchgeführt hat. Selbstverständlich wird es trotzdem geprüft, falls ein Baum umkippt und einen Schaden verursacht, wo ich gesagt habe, ach, alles gut, den können wir stehen lassen, so wie er ist, ohne was zu machen. Aber es heißt ja schon, Sturm beginnt ja schon bei 75 bis 85 km/h. Und dann halt gibt es einen schweren Sturm und orkanartiger Sturm. Und ich bin mal gespannt, ob sich da die Daten mal in Zukunft auch ändern werden. Da, ne, ob wir da eine andere Sicherheit dann uns wünschen oder ob die Versicherung dann mal sagt, nö, bis 120 km/h ist, das ist ja schon Standard langsam. Ihr müsst auch noch länger irgendwie die Garantien vorlegen. Ja, bin ich mal gespannt, wie lange das sich so noch hält.
Ja, auch, aber auch hier wieder ein Kostenfaktor, ne? Weil, also gerade für uns, also für uns ist es gut, weil die Auftragslage natürlich dadurch steigt für uns, aber für die Baumeigentümer, für Städte, Kommunen, Privateigentümer steigen natürlich die Kosten, weil was ist nach so einem Sturmereignis, nach Sturmereignissen, beziehungsweise haben wir noch nicht mal eine, so eine richtige Definition, ab wann da eine Nachkontrolle nötig ist, aber du musst die Bäume nachkontrollieren, weil du weißt ja nicht, hängen da noch abgebrochene Äste im Kronenbereich oder hat sich vielleicht am Wurzelteller was getan, was du nicht siehst. Das heißt, eigentlich sollten Nachkontrollen stattfinden und das erhöht natürlich die Kosten enorm für so einen Baumbestand von der Stadt. Und auch das wird mit dem Klimawandel leider zunehmen und die Kommunen und Städte vor monetäre Herausforderungen stellen.
Da bin ich auch gerade letzte Woche über das Thema gestolpert. Nochmal, Waldkindergärten sind ja gerade sehr beliebt, weil die natürlich sehr günstig sind für die Städte und Kommunen, keine Frage. Und für die Eltern relativ romantisch, Kinder sind im Wald anstatt irgendwie in einem Zimmer oder in einem Gebäude den ganzen Tag. Ja. Sei dahingestellt, ob das jetzt gut ist oder nicht für die Kinder. Aber da denke ich, da letztens wieder musste ich so einen Vertrag aufsetzen, die Verantwortung zu übernehmen und die Kontrollen durchzuführen. Und wie schwer ist das denn bitte, wenn das Personal, was da arbeitet, ja, die Erzieherinnen und Erzieher im Wald eben keine Ahnung haben von diesen Sachverständigkeiten über Bäume, was ist stand- und bruchsicher, aber du kannst nicht erwarten, dass ich oder wer auch immer nach jedem Sturm diese Kindergärten abfährt. Ja, und da sind wir gerade im ganz krassen, speziellen, emotionalen Bereich. Es geht ja um Kinder und es geht um Bäume und diese Gefahren, also klar, wenn jetzt ein Gewitter ansteht oder ist, dann müssen die ja eh den Platz verlassen und die Dinge, aber ich meine jetzt, wie du gesagt hast, diese Nachkontrollen, gestern war ein Sturm, meinetwegen auch ein Orkan. Wer geht denn da hin und kontrolliert für den nächsten Tag?
Ja, ja, also ich habe drei Kunden, also drei Waldkindergartenkunden meinetwegen und die gehören zum gleichen Landkreis und die hatten letztes Jahr so ein Treffen engagiert. Da war ich zusammen mit der Revierförsterin, waren wir als Rednerinnen dort und haben zumindest so Basics den Leuten vermittelt. Das fand ich ganz schön. Also es entbindet natürlich keine Erzieherin vor irgendeinem, aber dass die zumindest mal so das Augenmerk auf wichtige Aspekte haben, was nach dem Sturm oder auch generell im Wald für Gefahren an Bäumen entstehen könnten. So, das fand ich gut, dass die das gemacht haben für den Landkreis generell. Und die waren auch alle super interessiert. Das finde ich immer wichtig, dass die Leute sich auch oder was dazulernen wollen in dem Bereich. Und dann ist es so, also Waldkindergärten werden bei mir alle halbe Jahr kontrolliert. Und wenn jetzt so ein Extremwetterereignis war, dann geht meistens der Revierförster oder die Revierförsterin nochmal hin und guckt dann zumindest im Laufe der Woche. Und dann entscheiden die halt, ja, je nach Sturmereignis, ob ich nochmal kommen soll oder halt nicht. Aber auf jeden Fall, die sind sich dessen bewusst, dass da tatsächlich Nachkontrollen stattfinden müssen und das auch relativ zeitnah. Gerade weil du sagst, es ist ein sensibler Bereich. Stell dir vor, im Wald dein Kind. Aber ja. Das muss, also muss man auf dem Schirm haben.
Und da bin ich mal, wäre ich mal neugierig, was so die anderen Menschen sagen, die diese Kontrollen innehaben von diesen Waldkindergärten, weil ich glaube, dass da ganz viele interessante Verträge vorhanden sind, wo man eigentlich der Pflicht gar nicht nachkommen kann. Und wie du sagst, auch dieses Treffen, so super sinnvoll, auch wenn das natürlich nicht die Verantwortung komplett jetzt die betrifft dann am Ende. Und dennoch muss man mit diesem Thema offen, ehrlich und fair umgehen. Ne? Und das ist gleich wieder bei Privatwaldbesitzenden oder Privatbaumbesitzenden an der Straße. Ja? Wenn ihr zu Hause einen Baum habt im Garten und der kann umfallen. Nach Sturmereignissen seid ihr auch verantwortlich, dies zu kontrollieren.
Das wissen die wenigsten leider, ja. Ja.
Verantwortung. Eigentum verpflichtet, Leute.
So ist es, so ist es. Ja, also für aber mehr Infos, denke ich mal, zu Sturm.
Ja.
Und hört unbedingt in die andere Folge rein. Aber ich denke mal, da haben wir heute noch mal ein paar neue Sachen eventuell zugeliefert. Und für alles andere gibt es diese Folge. Ja, ich glaube, dann hast du noch ein Extrem?
Mir fällt noch kurz dazu der Schnee ein, weil der ist auch oft, also jetzt in diesem Jahr hatten wir keinen wirklichen Schnee bei uns, aber doch für Bäume gerade Nassschnee sehr fatal, wahnsinnig gefährlich und natürlich Baumarten entsprechend, gibt es ja Baumarten, die dazu neigen, eben so flachere
Zeder,
ganz, ganz klar, ja. Die habe ich auch schon mal mit so einer schönen Schere fein geschnitten, dass der Schnee durchrieseln kann, weil wenn die Äste da rausbrechen, bei so alten Zedern, das ist so schade.
Ja, total.
Und auch eine Gefahr natürlich auch in dem Sinne. Und genau, Nassschnee und Schneedruck an sich im Allgäu mehr bestimmt als bei mir hier in der Region und dennoch mal drauf achten.
Ja, aber ist auch in dem Sinne, gerade mit der Zeder oder wo du gerade meintest, ja, durch die Auflage ist eine höhere Bruchgefahr. Da gab es mal eine Phase, ich weiß nicht, ob das vorletztes Jahr, auf jeden Fall war es ein Winter, wo, ja, mal wieder Schnee gefallen. Es fällt ja sowieso schon fast gar keine mehr, je nach Region. Und es war in der großen Stadt mit Baumschutzsatzung und da war auch ein Zedernast abgebrochen, ein unterer Seitenast. Und daraufhin wurde der ganze Baum gefällt und dann war praktisch auch in der Presse davon, ja, ist ja völliger Quatsch, so, oh ja, von dem Baum geht jetzt eine Gefahr aus, so. Das zählt aber tatsächlich zu höherer Gewalt, das heißt, da muss man davon ausgehen, dass das einfach dazugehört. Natürlich kann sowas passieren und deswegen muss man nicht so einen ganzen Baum entfernen, nur weil die Wahrscheinlichkeit bestehen könnte, dass wenn so und so Schnee in der Formation und Menge fällt, dass dann Seitenast abbrechen könnte. Also völliger Quatsch.
Da müssen wir Bäume realistisch fällen. Sein. Ja, also auch wenn ich da natürlich eine Verantwortung trage und die nehme ich auch ganz ernst wahr. Und dennoch, wir sind in der Natur und das ist ein Lebewesen und die kann man ansatzweise statisch berechnen und dennoch ist da ganz viel. Ein ganz großer Faktor, der nicht zu berechnen ist. Und wenn wir Bäume wollen und die brauchen wir in der Stadt, dann sind wir diesem Risiko ausgesetzt. Punkt.
Ja, so ist es. Wir haben aber noch unseren Tipp der Woche. Ich finde die Kategorie, du hast sie ja letzte Woche neu eingeführt und ich finde die richtig gut. Ich habe heute auch was Schönes rausgesucht, weil das ist mir vor einem halben Jahr, ich weiß, da hatte ich irgendeinen Podcast gehört so und da ist mir das empfohlen worden. Und das heißt, das empfehle ich euch heute auch. Und zwar geht es um den Klimawandel. Also es gibt ja Lerntypen, das sind ja, entweder ist man ein visueller, auditiver, kommunikativer oder ein motorischer Lerntyp, so. Und ich denke mal, viele Leute, die zuhören, das heißt, ihr seid auch eher auditiv. Und deswegen habe ich einen Tipp, da geht es darum, den Einfluss des Klimawandels, den kann man sich anhören. Und zwar, welchen Einfluss er auf das arktische und antarktische Eis hat. Das ist unter anderem eine Initiative vom Helmholtz-Institut. Die haben 2 Jahre lang Unterwassergeräusche aufgenommen. Auch, weiß ich nicht, Erdgas-Pipelines oder auch Wale etc. pp. Und unter anderem auch, wie es klingt, wenn dieses Eis abbricht, wenn Eisschollen abbrechen, die vielleicht zu groß waren oder und das haben die bei sich da auf die Seite gepackt. Das nennt sich Polar Sounds, kann man auch auf Spotify anhören oder auch die BBC hat einen ziemlich großen Bericht darüber gebracht und das fand ich eine super schöne Sache. Ja, um das auch mal greifbarer zu machen, weil ich finde immer Klimawandel, wir sprechen drüber, es ist schon so sehr in den Alltag eingesickert, dass wir uns da meistens gar keinen großen Kopf mehr drüber machen, aber das mal in irgendeiner Art und Weise auch zu hören, finde ich super spannend.
Das hört sich gut an. Ja, bin ich auch gespannt.
Was hast du für einen Tipp, Ruth?
Ich habe auch einen Tipp der Woche. Und zwar habe ich gehört, es kam was Neues raus für unsere Branche. Und das wird viele bereichern. Und zwar von der Chantal Hini und von Daniela Antoni.
Ah, du bist ja lieb. Schon mit der Werbung. Die Leute denken doch, die haben ihren Podcast nur, um hier Werbung zu machen. So,
come on. Aber ernsthaft, das ist wirklich ein Tipp. Also ein ernsthafter, also ja, danke. Ich meine das ganz ernsthaft, unabhängig davon, ob ich dich jetzt so kenne und mag oder auch nicht. Aber es ist was viele Menschen einfach benötigen im Alltag. Und es ist auch spannend und es ist auch für private Leute, auch ihr da, die vielleicht nicht Bäume kontrollieren beruflich, aber was lernen wollt und vielleicht mal in der Stadt unterwegs seid, in den tollen Stadt Parks, Parkanlagen oder eben auch in den Wäldern. Nehmt diesen Pilzfächer mit, guckt euch das an. Das heißt, es ist ein Pilzfächer, man hat dann die verschiedenen Stadien der Pilzfruchtkörper dort vor Augen. Man kann da einiges drüber lesen. Das ist ein handliches Format und auf www.baumpilze.com ist er zum Bestellen.
Danke, Ruth, ganz
sehr gerne. Also ich meine das ernsthaft. Das ist jetzt ja auch nicht abgesprochen gewesen, sondern eine Herzensangelegenheit.
Schön. Ich liefere noch dann das Ende zu unserem Podcast von heute bei.
Also bei den Leuten ist auch schon so ein Feierabend.
Ach shit, stimmt ja, die Kirche, die macht immer Werbung hier im Hintergrund. Also die Anpassung bei Bäumen, die laufen einfach über Jahrzehnte, über Jahrhunderte und der Klimawandel, wie wir ihn jetzt erleben, der geht einfach viel zu schnell, als dass sich unsere Bäume daran auch nur in irgendeiner Art und Weise anpassen können. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der die Extreme im Zuge der Erderhitzung zunehmen und sich auch auf unsere Städte auswirken, auf uns Menschen auswirken, die ist einfach viel zu krass. Das heißt, wir müssen endlich anfangen, Klimaschutz zu betreiben und nur so können wir unsere Bäume schützen. Und ja, das ist mein Schlusswort zum Wetter. Extrem Teil 1 und 2.
Oh, das war schön. Dazu sage ich nichts mehr, aber hast du ein Highlight der Woche? Noch was Schönes zum Schluss?
Highlight der Woche.
Ja, ich war diese Woche, auf mehreren Veranstaltungen, wo ich als Rednerin geladen war, aber eins fand ich tatsächlich sehr schön und zwar war das der Friedhofskongress, also Friedhöfe haben ja auch so eine Art Verband und das war praktisch die Jahrestagung davon. Und es war ein super interessanter Einblick in die Branche, weil wie überall hast du Fachkräftemangel, hast Schwierigkeiten, gutes Personal ranzubekommen, motiviertes Personal. Und es war so eine schöne Veranstaltung. Du bist auf den Platz bekommen. Es gab schon so ein Willkommensgeschenkchen. Dann stand da so ein Blümchen da. Es war eine Praline, da war so ein Zahnstocher drin und dann noch so ein Gummibärchen. Also es war alles herzallerliebst von vorne bis hinten. Dann gab es so ein Wimmelbild, wo die praktisch Werbung für ihre Friedhöfe machen und das war in der Stadt Hagen, in der Polizeiakademie und dann hatten die, es war super umgesetzt auch einfach so, das Plakat war so schön designt und die Waldeule namens Hagen hat praktisch durch das Programm geführt so und hat dann auch so, und hier auf dem Plakat war die auch abgebildet, muss man die suchen und so, also es war von vorne bis hinten einfach ein schöner Insight in diese Branche, wo viele Probleme vorherrschen, die wir uns in der Baumpflegebranche gar nicht vorstellen können. Es geht um Gelder. Du musst Politiker und Politikerinnen bei dir vor Ort davon überzeugen, dass Friedhof ein wertvoller Ort ist. Muss man sich mal vorstellen, wie schwierig das ist, zu sagen, ja, nee, wir brauchen mehr Gelder. Wir brauchen mehr Gelder für Nachpflanzungen, für etc. pp. Und das war einfach eine, ja, hatte mich so gefreut, weil ich freue mich natürlich immer, was Neues dazu zu lernen und so Einblick in eine komplett andere Branche zu bekommen, fand ich, weil es auch so eine sinnstiftende Branche ist, fand ich unglaublich wertvoll so. War mein Highlight der Woche tatsächlich.
Hört sich richtig gut an. Ja, mein Highlight der Woche ist nicht so spektakulär. Für mich selber aber irgendwie schon. Ich war in einer Eiche klettern. Also erst hatten wir Sonnenschein, kein Regen. Das war ja in den letzten Wochen echt richtig viel kalt und dunkel. Ja. Und dann durfte ich mit meinem Lastenrad hier zum Baum fahren und zu Bäumen fahren und die pflegen. Und ich war so richtig in meinem Hier und Jetzt Dasein und Handy leise und aus und war nur am Klettern in einer Eiche ohne Eichenprozessionsspinner. Das ist aktuell ja auch sehr selten. Yeah. Da von wegen Klimawandel auch die Protzis sind zu uns gekommen. Und dazu vielleicht noch ein kurzer Fakt. Also ab im Larvenstadion, im dritten Larvenstadion sind die Haare, die Brennhaare quasi allergieerregend, erzeugend. Und das ist natürlich immer nicht so schön. Das heißt, man kann nicht mit kurzen T-Shirts klettern und all die Dinge. Und das war aber diesmal alles möglich. Und es war einfach in der Sonne, in der Eiche und Klettern. Das war richtig schön. Das war mein absolutes Highlight. Hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr in der Konstellation mit dem Baum und so. Und eine Eiche hat einfach einen tollen Habitus zum Klettern.
Ja,
genau. Da war ich wieder in meinem Element. Und das war eigentlich auch, woher ich komme. Ne? Ich komme von diesem Baumklettern. Einfach diese Liebe zum Baum während des Kletterns. Ja. Total gut.
Oh, klasse. Aber schön, dann haben wir den heute mal sehr freudig und wertschätzend beendet bei dem schweren Thema. Und wir hoffen, ihr habt was Neues gelernt, fühlt euch inspiriert und motiviert, euch weiter für eure Stadtbäume einzusetzen. Und
ja, es war ja wieder Bandbreite der Themen.
Ich denke auch.
Wirklich wieder sehr, sehr umfangreich. Es hat mich gefreut. Und mal schauen, wann, ich sag mal, in einem Jahr machen wir die nächste wetterextreme Folge.
Genau, mal gucken,
wie es bis dahin ist. Also lieben Dank dir. Bis ganz bald.
Dir auch gut. Tschüss.
Ciao.